RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Matthias Stürmer. Der Iran hat am frühen Morgen eine neue Angriffswelle auf Israel durchgeführt. Inzwischen scheinen die Attacken beendet. Die Menschen in Nord- und Zentral-Israel dürfen die Schutzräume wieder verlassen. Aus der Nachrichtenredaktion Andrea Schnelzer.
Die Bilanz der Nacht aus israelischer Sicht: ein weiterer Toter und zahlreiche Verletzte. In mehreren Städten wie Tel Aviv und Jerusalem sollen Gebäude von den iranischen Raketen getroffen worden sein. Überall dort sind Such- und Rettungskräfte im Einsatz. Bei vorherigen Angriffen waren im Norden Israels sowie nahe Haifa laut Medienberichten bereits mehrere Menschen getötet worden. Umgekehrt hat die israelische Armee am frühen Morgen weitere Ziele mit Bezug zum iranischen Atomwaffenprogramm bombardiert. Bei einem Angriff auf ein Hochhaus sollen 60 Menschen getötet worden sein.
Im US-Bundesstaat Minnesota hat ein Mann 2 Attentate auf Parlamentarier der Demokraten verübt und dabei 2 Menschen getötet. Der Angreifer ist auf der Flucht. Aus Washington Ralf Borchert.
Der mutmaßliche Täter war als Polizist verkleidet. Er schoss zunächst auf den demokratischen Senator von Minnesota, John Hoffman, und dessen Ehefrau. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. Kurz darauf tötete der Mann in einem anderen Vorort von Minneapolis die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman und deren Ehemann. Einsatzbeamte verwickelten den mutmaßlichen Täter in einen Schusswechsel. Er konnte aber zu Fuß fliehen. Im Auto des Mannes wurde eine Liste mit fast 70 weiteren Politikern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gefunden.
In den USA haben Hunderttausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Nach Angaben der Veranstalter fanden die Demonstranten Demonstrationen in hunderten Städten statt. Auch Prominente waren unter den Teilnehmern. Die Demonstranten warfen Trump einen autoritären Führungsstil vor. Gleichzeitig gab es in Washington eine große Militärparade, die der Präsident an seinem 79. Geburtstag veranstalten ließ. Anlass der Parade war der 250. Gründungstag des US-Heers. Bei der Bahn gibt es ab heute keine Familienreservierung mehr. Wer Plätze reservieren möchte, muss deshalb ab sofort für jedes Familienmitglied einzeln zahlen. 2 Eltern und 2 Kinder zum Beispiel zahlen damit künftig doppelt so viel wie bisher. Aus der Politik kamen in den vergangenen Tagen empörte Reaktionen auf das Aus für die Familienreservierung. Auch aus der Bundesregierung gab es die Forderung an die Bahn, die Pläne zu überdenken. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber kräftige Schauer und Gewitter. Nur ganz im Osten bleibt es sonnig. 23 bis 26, im Osten und Südosten bis 32 Grad. Am Montag Sonne und Wolken und kaum Schauer, 21 bis 24 Grad. Und am Dienstag oft sonnig, 23 bis 27 Grad. Es ist 5.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis Montag ca. 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Weil am Rhein, Hüningen und Dreieck Weil am Rhein nach einem Unfall gesperrt. A7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Hamburg, Stellingen und Heimfeld Bauarbeiten und bis Montag 5 Uhr eine Sperrung. Es gibt die Umleitung für Sie ab Neumünster Süd über die B205, die A21 und die A1 zum Horster Dreieck. Wir schauen auf die A36 Wienen-Pfienenburg Richtung Bernburg zwischen Heum-Nachterstedt und Aschersleben-West. Sperrung nach einem Unfall. Autobahn 42, Emscher Schnellweg, Kamp-Lindfort Richtung Dortmund, ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord wegen Brückenarbeiten bis Montag 5 Uhr gesperrt. Die A67, Mannheim-Darmstadt, ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperrung wird in diesen Minuten aufgehoben. Eine Umleitung ist aber weiterhin eingerichtet. Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten und die A650 Bad Dürkheim Richtung Ludwigshafen ist zwischen Ruchheim und dem Oggersheimer Kreuz wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Gute Fahrt in den Sonntag.
Die ARD Infonacht.
Aus Hamburg, aus dem Studio von NDR Info, mit Philipp Kaber. Schönen guten Morgen. Die Eskalation im Nahen Osten, sie bleibt das beherrschende Thema auch in dieser Nacht. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran, seit die Regierung in Jerusalem in der vorletzten Nacht angefangen hat, Ziele im Iran anzugreifen. Seitdem gibt es Gegenangriffe. Der jüngste von iranischer Seite hat in Israel aktuell 3 Tote gefordert und mehr als 130 Verletzte. Gleichzeitig hat Israel weitere Angriffe angekündigt. Bettina Meyer aus unserem Studio in Tel Aviv.
Für die israelische Armee, die weiter Angriffe im Iran fliegt, unter anderem auf Atomanlagen und das Land zur Hauptfront im Krieg erklärte, sei der Angriff auf dicht besiedelte Gebiete in Israel eine rote Linie, so Israels Außenminister Katz. Wenn der Iran weiter Raketen auf israelische Zivilisten feuert, wird Teheran brennen, drohte er. Derweil teilte Armeesprecher Defrin mit, dass Kampfflugzeuge nun über einen sicheren Korridor nach Teheran gelangen und sich in dem Teil des Luftraums frei bewegen könnten, was große strategische Bedeutung für Israel hätte. Als nächstes könnte die Armee die Angriffe auch auf Ölanlagen ausweiten, berichten israelische Medien. Die Menschen im Land richten sich auf weitere Vergeltungsschläge aus dem Iran ein.
Teheran solle brennen, hat Israels Verteidigungsminister Katz gesagt. Heute Nacht dann schrieb er auf der Plattform X: Teheran brenne. Dort sei ein Öldepot getroffen worden im Nordwesten der Millionenmetropole. Schauen wir noch weiter auf die andere Seite, in den Iran. Dort sollen nach Angaben aus Jerusalem mehr als 20 hochrangige Militärs getötet worden sein. Die iranische Regierung spricht davon, dass bei den Attacken fast 100 Menschen gestorben sind, die meisten von ihnen Zivilisten, wie Irans UN-Botschafter betont. Über die Lage im Land berichtet Isabel Gotowatz.
Es ist der Tag nach Beginn der israelischen Angriffe auf den Iran. Mehr als 150 Ziele will Israel nach eigenen Angaben ins Visier genommen haben. Sie wurden mit Hunderten von Geschossen attackiert. Auch ein Wohnkomplex in der iranischen Hauptstadt Teheran wurde getroffen. Bilder im iranischen Staatsfernsehen zeigen eine Reporterin vor einem zerstörten Gebäude. Etwa 60 Menschen sollen hier ums Leben gekommen sein, darunter auch 20 Kinder, erzählt sie. Ein Bagger gräbt den Schutt zusammen. Die Reporterin hält Fotos der Opfer in die Kamera, die sie in den Trümmern findet. Seit Beginn der israelischen Angriffe kommt der Iran nicht zur Ruhe. Insgesamt wurden durch die israelischen Angriffswelle in der Provinz Teheran 320 Menschen verletzt. Dass längst nicht mehr nur militärische Stützpunkte und Atomanlagen attackiert werden, besorgt die Menschen im Land. Das beobachtet auch Bijan, der Besitzer einer Autowaschanlage aus der Provinz Masadaran am Kaspischen Meer. Die Umstände hier scheinen voller Angst und in der Schwebe zu sein. Wegen des Feiertags heute und dem Wochenende sind viele aus der Hauptstadt hierher geeilt, wegen der chaotischen Situation in Teheran. Ein Tag nach den israelischen Angriffen beobachtet der 68-Jährige lange Schlangen an den Tankstellen. Aus Angst, Irans Raffinerien könnten angegriffen werden. Zahlreiche stehen vor Bäckereien an, um sich mit Vorräten einzudecken. Die Menschen sind besorgt und haben keine Ahnung, was als nächstes passieren wird. Wir müssen abwarten, um in den kommenden Tagen die Auswirkungen des Konfliktes zu sehen. Und der Konflikt zwischen den beiden Ländern scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Auch heute hat das israelische Militär weitere Ziele im Iran angegriffen. Vermehrt geraten zivile Gebäude unter Beschuss. Eine große schwarze Rauchsäule zeigt den Angriff auf ein ehemaliges Automobilwerk in der Provinz Loristan im Westen des Landes. Feuer und Rauch auch über dem Hauptstadtflughafen Mehrabad. Der Iran holt unterdessen weiter zum Gegenschlag aus. Auch am Morgen gab es zahlreiche Vergeltungsangriffe auf Tel Aviv. Und mit jedem dieser Anschläge wächst die Angst in der iranischen Bevölkerung. Meine einzige Sorge ist das Schicksal meiner 3 kleinen Kinder. Ich mache mir Sorgen, ob die Raketen aus Israel uns treffen oder nicht, erzählt der 36-jährige Reza. Der Ton Israels wird schärfer. Wenn der Iran weiter Raketen abfeuere, werde Teheran brennen, drohte Verteidigungsminister Israel Katz. Die Menschen in Teheran müssten teuer für die Angriffe bezahlen, die israelische Zivilisten zu erleiden hätten. Er sei zu müde und zu erschöpft, erzählt Ali aus Teheran. Es mache keinen Unterschied für ihn, ob ihn eine israelische Rakete treffe oder nicht, denn Ich bin so hoffnungslos in meinem Leben, dass es mir egal ist, ob ich lebe oder tot bin, ob der Krieg ausbricht oder nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Veränderung in unserem Leben geben wird.
International, da bleibt die Hoffnung auf eine baldige Lösung. Noch aber gibt es mehr Fragen. Und eine davon lautet: Kann Deutschland eine Rolle dabei spielen? Die Bundesrepublik hat einigermaßen stabile Kontakte, sowohl nach Jerusalem als auch nach Teheran. Allerdings wird Deutschland in der Welt auch als Land wahrgenommen, das vor allem an der Seite Israels steht. Außenminister Wadephul ist gerade auf Antrittsbesuch in mehreren Ländern im Nahen Osten. Er versucht, zur Deeskalation beizutragen, hat von möglicherweise unkalkulierbaren Folgen des Konflikts gesprochen. In den ARD-Tagesthemen hat Jesse Wellmer ihn gestern Abend gefragt, ob er damit auch globale Folgen meint.
Na, das meine ich zunächst einmal nicht, aber es besteht natürlich unzweifelhaft die Gefahr eines Flächenbrandes hier in der Region. Hier stehen sich zwei Staaten gegenüber, die gut bewaffnet sind, über einsatzfähige Streitkräfte verfügen und derzeit in einer Art und Weise unversöhnlich sind, dass es einem schon Sorgen machen muss. Deswegen bin ich hier jetzt vor Ort, heute jetzt in Katar, vorher auch in Riad in Saudi-Arabien und gestern in Kairo. Und versuche in Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen herauszufinden, was wir tun können, um die Situation zu verbessern. Es gibt ein allgemeines Interesse, dass es einen Interessenausgleich hier gibt und dass eine Deeskalation stattfindet. Keiner möchte, dass diese kriegerische Auseinandersetzung seine Fortsetzung findet. Es gibt beiderseitige Sicherheitsinteressen. Ich habe schon in den vergangenen Tagen darauf hingewiesen, Israel wird durch den Iran natürlich bedroht. Der Iran hat ja geradezu als Staatsziel, Israel zu vernichten. Und deswegen gibt es ein Selbstverteidigungsrecht Israels. Aber wir müssen jetzt dazu kommen, dass diese militärische Auseinandersetzung beendet wird. Denn es ist vollkommen klar, wenn es jetzt einen Fehlschlag gibt, dann kann das andere Staaten mit einbeziehen. Das will niemand hier in der Region, das will auch Europa nicht. Und deswegen versuche ich hier für Europa, auch für Deutschland, unsere Stimme geltend zu machen und zu einer Beruhigung und Deeskalation beizutragen. Das wird hier begrüßt und wir sind hoffnungsfroh, dass wir in den nächsten Tagen zu einer besseren Situation kommen können.
Aha, das klingt so, als gäbe es eine Linie, einen Plan. Also viele fordern natürlich, dass die internationale Gemeinschaft jetzt schnell handeln müsse. Die Frage ist ja, wie konkret? Sie haben viel telefoniert, Sie haben viel gesprochen. Gibt es einen Plan, außer zur Deeskalation aufzurufen?
Ja, ich glaube, die internationale Gemeinschaft nimmt das Thema sehr ernst. Der Bundeskanzler reist ja morgen auch zum G7-Gipfel nach Kanada. Dort wird das auch Thema sein. Und die 7 führenden Industriestaaten dieser Welt beschäftigen. Ich versuche hier mit den Kollegen Außenministern darüber zu sprechen, wie wir Einfluss nehmen können auf beide Seiten. Meine Bitte an viele hier vor Ort ist, Gespräche mit dem Iran zu führen. Wir selber als Deutsche haben hervorragende freundschaftliche Kontakte zur israelischen Regierung. Und nun müssen wir mit beiden Seiten sprechen und versuchen herauszufinden, wo ein Kompromiss gefunden werden kann, wo eine Gesprächsbasis auf beider Seite vorhanden ist. Denn eine diplomatische Lösung ist das, was wir anstreben. Diese Welt hat schon viel zu viele Krisen und Kriege. Und das Letzte, was wir brauchen, ist jetzt diese Auseinandersetzung. Wir müssen eben auch dem Iran.
Ich wollte noch mal einhaken, wenn Sie sagen, in den kommenden Tagen, das hat mich neugierig gemacht, gibt es denn Gespräche, die anberaumt sind für die kommenden Tage mit beiden Seiten?
Es gibt Gespräche, die wir ständig miteinander führen. Es gibt keine gemeinsame Runde, aber es gibt die gemeinsame Erwartung, dass wir innerhalb der nächsten Woche den ernsthaften Versuch auf beiden Seiten unternehmen müssen, die Spirale der Gewalt zu unterbrechen. Und dazu möchte ich beitragen. Dazu führe ich auch morgen nochmal Gespräche mit meinem Kollegen im Oman. Und ich denke, alle europäischen Kolleginnen und Kollegen werden sich auch daran beteiligen. Es ist derzeit eine sehr ungute Entwicklung, eine problematische Entwicklung. Aber wir werden sie nur dann beenden, wenn von allen Seiten auf die beiden Kontrahenten eingewirkt wird. Und dazu versuche ich hier meinen Beitrag zu leisten.
Wie schwach ist das iranische Regime? Wie wahrscheinlich ist es, dass es fällt?
Naja, der Iran ist schon sehr stark bewaffnet und wir wissen auch, dass dieses Regime, das für uns natürlich ein Unrechtsregime ist, durchaus Möglichkeiten hat, seine Macht auch innerstaatlich weiter durchzusetzen. Ich gehe nicht davon aus, dass es die Intention Israels ist, dieses Regime zu stürzen, sondern es geht darum, ihm das aus der Hand zu schlagen, was für Israel, übrigens auch für Deutschland, gefährlich werden könnte, nämlich eine atomare Bewaffnung. Iran hat leider die Chance verpasst, frühzeitig hier in konstruktive Verhandlungen einzusteigen. Ich hoffe, dass das noch möglich ist. Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien ist dazu bereit. Wir bieten dem Iran sofort Verhandlungen über das Atomprogramm an. Ich hoffe, dass das angenommen wird. Und das ist auch eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir zu einer Befriedung dieses Konflikts kommen, dass eben vom Iran keine Gefahr weder regional und für den Staat Israel noch für Europa ausgeht.
Außenminister Johann Badefuhl im Interview in den ARD-Tagesthemen. Fünf Uhr, 16 Minuten. Wir schauen aufs Wetter. Dieser Sonntag zeigt sich im Osten und Südosten zunächst noch länger sonnig. Ab Mittag ziehen mehr Wolken auf, dann teils heftige Gewitter, sonst wechselnd bis stark bewölkt mit teilweise kräftigen, schauerartigen und gewittrigen Regenfällen. Im Nordwesten und Westen lockert es nachmittags auf. Dabei erwarten wir schwülwarme 27 bis 33 Grad in der Südosthälfte, sonst 20 bis 27 Grad. Am Montag gibt es einen Wechsel aus Sonne, Wolken und Schauern, im Südwesten heiter bei maximal 26 Grad. Und der Dienstag bietet einen freundlichen Wechsel von Sonne und Wolken, Höchstwerte dann 20 bis 29 Grad. Und hier noch ein paar aktuelle Deutschlandwerte. Und das sind Temperaturen, muss man wirklich sagen, die nur selten um diese Uhrzeit gemessen werden. Aachen 17 Grad, Berlin meldet 16, in Rostock und Köln sind es 17. Leipzig aktuell bei 16 Grad, München bei 19 und in Stuttgart sind es 20 Grad.
Die ARD-Infonacht.
Heute beginnt im idyllischen Kananaskis in den kanadischen Rockies der jährliche G7-Gipfel. Für Donald Trump ist es der erste seiner zweiten Amtszeit. Seine Teilnahme vor 7 Jahren endete im Eklat. Trump einigte sich erst mit den Kollegen vor Ort auf eine Abschlusserklärung und zog seine Zustimmung kaum zu Hause wieder zurück. Auch diesmal gibt es genügend Themen mit Zündstoff für den Meinungsaustausch mit seinen Amtskollegen, von der Ukraine bis zum Handelskrieg und Zöllen. Julia Kastein berichtet.
Es war der Moment vor 7 Jahren, als Donald Trump der Kragen platzte. 2 Tage hatte er gerade mit seinen G7-Kollegen in Kanada verbracht und verfolgte dann im Flugzeug die Abschlusspressekonferenz seines Gastgebers. Der damalige kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau kündigte Zölle auf US-Waren an, Antwort auf die Zusatzabgaben, die Trump zuvor verhängt hatte. Empört schrieb der Präsident bei Twitter, Trudeau habe beim Gipfel noch so nett getan und sei in Wirklichkeit unehrlich und schwach. Und Trump zog seine Zustimmung unter das zuvor mühsam ausgehandelte Abschlussdokument wieder zurück. Das ist lange her. Und diesmal wird es friedlicher bleiben, glaubt jedenfalls Charles Kupchan von der Denkfabrik Council on Foreign Relations. Ich erwarte keinen Knall. Ich erwarte nicht, dass Trump eine Bombe zündet und dann rausläuft und sagt, mit dem hier bin ich fertig. Schließlich hat sich die Welt in den vergangenen Jahren verändert, vor allem durch die Kriege in der Ukraine und in Gaza, sagt Kupchan im ARD-Interview. Und das zwingt Trump letztlich dazu, zumindest außenpolitisch ein etwas normalerer Präsident zu sein, meint er.
And so in some ways the reality of the world is forcing him to be somewhat of a more normal president.
Dazu kommt, Trump braucht Erfolge. Vor allem bei den beiden Themen, die offiziell zwar gar nicht auf der Agenda stehen, aber hinter verschlossenen Türen und in bilateralen Gesprächen die entscheidende Rolle spielen dürften bei diesem Gipfel, die Ukraine und die Handelskriege, die Trump fast mit allen anderen Teilnehmern angezettelt hat. Was den Umgang mit Russland angeht, könnte der US-Präsident langsam auf die Linie der Europäer einschwenken, etwa in puncto zusätzliche Sanktionen, sagt Kupchan.
I think Trump is pissed off.
Ich glaube, Trump ist echt genervt. Er hat viel Zeit und Energie auf Putin verwendet. Er hat 3-mal mit ihm telefoniert. Er hat seine Unterhändler hingeschickt. Und was hat er vorzuweisen? Nichts.
What does he have to show for it? Nothing.
Auch beim Thema Zölle läuft es nicht so, wie es der US-Präsident seinen Wählern versprochen hat. Weder haben die Zölle bislang die US-Wirtschaft belebt oder reihenweise Unternehmen dazu gebracht, ihre Produktion in die USA zurückzuverlagern, noch haben sie andere Länder zu weitreichenden Zugeständnissen beim Handel gezwungen. Dazu kommt,
with all the conflict over deportation,
die Proteste gegen seine rigorose Einwanderungspolitik setzen Trump innenpolitisch unter Druck, sagt Gary Hufbauer vom Peterson-Institut für internationale Wirtschaft in Washington. Schon deshalb könnte er die Handelskriege etwas entschärfen wollen.
Trump might want to cool down the trade friction.
Offenbar, um einen Eklat wie vor 7 Jahren zu verhindern und Trump nicht zu provozieren, hat Kanadas neuer Premier Begriffe wie Klimawandel oder Geschlechtergerechtigkeit auf der Agenda bislang vermieden und auch auf ein gemeinsames Abschlussdokument aller G7-Mitglieder will Mark Carney diesmal wohl von vornherein verzichten. Und Trump selbst lässt wie häufig alles offen.
What's your message going to be at G7 here in a couple weeks?
Was denn seine Botschaft sein werde beim G7-Gipfel, wurde er kürzlich gefragt. Carney sei ein netter Kerl, so Trumps Antwort. Und wir werden sehen.
Julia Kastein berichtete. Wenn wir von Berufen sprechen, dann haben wir oft ein bestimmtes Bild im Kopf. Ich überzeichne das jetzt mal. Wer in der Kita arbeitet, gilt als besonders geduldig, Rechnungsprüfer als penibel und eher wenig unterhaltsam und Juristen oft als ehrgeizig. Eine neue Studie der Uni Mannheim zeigt nun, dass Menschen mit ähnlichen Persönlichkeitsmerkmalen oft in ähnlichen Jobs arbeiten. Wer sich also wundert, warum die Kolleginnen und Kollegen genauso ticken wie man selbst, der darf sich dadurch bestätigt fühlen, denn Persönlichkeit und Berufswahlen sind eng miteinander verknüpft. Mehr dazu jetzt von Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Das Mannheimer Forschungsteam hat für die Frage, wie Persönlichkeit und Beruf zusammenhängen, Langzeitdaten von 11.000 Menschen aus dem sozioökonomischen Panel untersucht. Katja Dlauhi aus dem Forschungsteam erklärt, je ähnlicher Berufe sind, desto stärker gleichen sich auch die Persönlichkeiten der Menschen über die Zeit hinweg an.
Weil sie eben bestimmte Aufgaben erfüllen müssen, die ähnliche Verhaltensweisen erlangen. Also so führt eben diese ständige Anpassung im Beruf dazu, dass sich dann die Persönlichkeit im Laufe der Zeit immer ähnlicher werden.
So ähneln sich Ärztinnen und Pfleger stärker in ihren Persönlichkeiten als jemand aus einer komplett anderen Berufsgruppe, wie zum Beispiel Landschaftsgärtner. Zudem arbeiten wir gerne mit anderen zusammen, die mindestens beruflich ähnlich ticken wie wir.
Wenn man sich im Vergleich zu denen eben als sehr anders erlebt, dann empfindet man da so ein Missverhältnis.
Das kann die Zufriedenheit im Job senken und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man den Beruf wechselt. Untersucht haben die Mannheimer Forschenden das anhand der 5 bekanntesten Persönlichkeitseigenschaften der sogenannten Big 5.
Das sind Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität, wo in der Psychologie gesagt wird, okay, das sind so die 5 größten Persönlichkeitseigenschaften. Und uns ging es aber jetzt in der Studie auch darum, die gesamte Persönlichkeitsstruktur zu betrachten. Also nicht nur einzelne von denen, sondern praktisch diese gesamte Persönlichkeitsstruktur bestehend aus allen 5.
Es zeigt sich, dass Berufe nicht nur nach Interessen und Fähigkeiten gewählt werden, sondern auch danach, ob die eigene Persönlichkeitsstruktur zu dem typischen Profil des Berufs passt. Und es gibt bereits
andere Studien, die eben dann zeigen, dass zum Beispiel in sozialen Berufen oder im Gesundheitswesen, dass da die Menschen eher sehr hohe Werte in Verträglichkeit oder Offenheit haben oder dass Ingenieure emotionale Stabilität sehr hoch haben.
Bereits vor der Berufswahl ist es daher wichtig und auch für die Berufsberatung relevant, zu überlegen, wie die ganzen Persönlichkeitsmerkmale, die man mitbringt, zu einem Berufsbild passen können. Und auch, was der Beruf dann mit der eigenen Persönlichkeit machen kann, erläutert Lohi.
Dass der Beruf und das Arbeitsumfeld so die eigene Persönlichkeit im Laufe der Zeit durchaus mitprägen können. Bei manchen Berufen kann es natürlich mehr sein, als einem lieb ist. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass man zum Beispiel auch verträglicher werden kann.
Denn wenn tägliche Verhaltensweisen eingeübt werden, zum Beispiel Kundenfreundlichkeit, dann werden auch die dazugehörenden Eigenschaften verstärkt und die weniger zum Job passenden Verhaltensweisen eher unterdrückt.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Nils Winkler. Das ist ein Traumfinale in der Handball-Champions League, jedenfalls aus deutscher Sicht. Denn der deutsche Meister trifft auf den Vizemeister. Die Füchse Berlin bestreiten das Endspiel in Köln gegen den SC Magdeburg. Beide Teams gewannen am Abend ihr Halbfinale. Berlin sehr deutlich gegen Nantes aus Frankreich. Magdeburg nur hauchdünn, aber mit ganz viel Willenskraft gegen den FC Barcelona aus Spanien. Für unseren Handballreporter Thorsten vom Wege ist das ein hervorragender Schlusspunkt.
Also wenn der alte Theaterspruch gilt, dass das Schönste immer zum Schluss kommt, dann hat diese Saison wirklich ein Halali, wie sich's besser nicht wünschen lässt. Denn mit dem deutschen Meister gegen den deutschen Meisterschaftszweiten, also mit den Füchsen Berlin gegen den SC Magdeburg, da treffen im Endspiel der europäischen Königsklasse nun zwei deutsche Mannschaften aufeinander. Das heißt, der König von Deutschland ist auch der König von Europa. Und wer die Weltlage im Handball kennt und weiß, dass die Europäer der stärkste Kontinent sind und das mit Abstand, ist auch der König der Welt. Also, Büchse gegen SCM, das ist natürlich genau das, was die Fans sehen wollten. Das wird ein Riesenfinale, da bin ich ganz sicher. Schauen wir mal in die vergangene Saison. Da hatten die Berliner zwei Siege und ein Unentschieden auf der Habenseite. Den Supercup haben sie gewonnen, in Magdeburg haben sie gewonnen und daheim gegen den SCM unentschieden gespielt. Daraus ziehe ich den Schluss, in dieser Saison sind die Berliner irgendwo, denke ich, besser.
Einschätzungen von Thorsten vom Wege. Das Finale beginnt um 18 Uhr. Es läuft gut für den deutschen Tennisprofi Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Stuttgart. Der Olympiasieger von Tokio steht im Finale. Aber da trifft Zverev auf seinen Angstgegner. Das ist die Nummer 7 der Welt, Taylor Fritz. Gegen den US-Amerikaner verlor Zverev in der vergangenen Saison 4-mal in Folge. Einen deutschen Sieger gab es in Stuttgart zuletzt 1991. Damals gewann Michael Stich, allerdings nicht auf Rasen wie heute, sondern noch auf Sand. Alexander Zverev gefällt die Atmosphäre in Stuttgart und er freut sich auf das Finale.
Die Atmosphäre ist super. Ich glaube, alle sind sehr begeistert vom Turnier. Ich meine, wie schon gesagt, ich habe noch kein Match gespielt, wo das Stadion nicht ausverkauft war. Deswegen, ich glaube, die Vorfreude auf Tennis hier generell ist immer sehr, sehr groß und es ist schön zu sehen, dass das Turnier auch so gut besucht ist und alle riesen Spaß daran haben.
Das Endspiel beginnt am Mittag um 12 Uhr. Bei den deutschen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten hat sich Julia Krajewski eine hervorragende Ausgangslage erarbeitet. Die Olympiasiegerin von Tokio geht als Spitzenreiterin in das Entscheidungsspringen in Luhmühlen in Niedersachsen. Es wäre ihr 4. deutscher Meistertitel. Jörg Tegelhütter berichtet.
Die Olympiasiegerin von 2021 absolvierte die Geländestrecke in der Lüneburger Heide mit ihrem Wallach Nickel souverän und fehlerfrei, sammelte nur ein paar Strafpunkte für Zeitüberschreitung. Aber selbst mit einem Abwurf wäre Krajewski der 4. deutsche Meistertitel nicht mehr zu nehmen. Zu groß ist der Vorsprung auf die zweitplatzierte Emma Brüssau. In der parallel ausgerittenen 5-Sterne-Prüfung dominierten vor rund 20.000 Zuschauern die britischen Olympiasiegerinnen. Vor dem abschließenden Springen führt Laura Collett vor ihrer Teamkollegin Rosalind Kanter.
Es gab auch traurige Nachrichten in Luhmühlen. Das Pferd der deutschen Reiterin Mai-Jonna Zibel musste nach einem Sturz im Gelände eingeschläfert werden. Die Stute war 13 Jahre alt und wurde noch vor Ort veterinärmedizinisch versorgt. Später wurde das Pferd in eine nahegelegene Tierklinik gefahren. Der Veranstalter bezeichnete die Entscheidung, das Pferd einzuschläfern, als unvermeidbar. Die deutsche Reiterin Mai-Jonna Zibel sagte, dass sie mit dem Pferd Chiquita ihre beste Freundin verloren habe. In der Formel 1 hat sich George Russell den ersten Startplatz für den Großen Preis von Kanada gesichert. Der Mercedes-Pilot gewann die Qualifikation vor dem Weltmeister Max Verstappen. Der einzige deutsche Pilot Nico Hülkenberg startet von Rang 13. Das Rennen in Kanada beginnt um 20 Uhr.
Das war der Sport mit Nils Winkler. Wer am Wochenende mit der Bahn unterwegs ist, der sieht sie fast an jedem Bahnhof und in fast jedem Zug. Soldaten der Bundeswehr in Uniform auf dem Weg nach Hause oder in die Kaserne. Bislang sind die Stationen und Züge der Deutschen Bahn der Ort, an dem Soldaten am sichtbarsten sind. Diese Sichtbarkeit soll ab heute weiter in die Gesellschaft getragen werden, denn heute findet der erste nationale Veteranentag statt. Mehr dazu nach den nächsten Nachrichten um 5.30 Uhr.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 5.30 Uhr mit Matthias Stürmer. Israel und der Iran haben sich heute Nacht wieder massiv gegenseitig angegriffen. Im Norden Israels schlugen trotz der Abwehrmaßnahmen zahlreiche Raketen ein. Mehrere Menschen sollen getötet worden sein. Im Iran sollen weitere militärische Ziele getroffen worden sein, berichtet ARD-Korrespondentin Katharina Willinger aus Istanbul.
Wir haben Meldungen aus verschiedenen Teilen des Landes, Tebris im Nordwesten, aus der Hauptstadt in Teheran und aber auch aus der südlichen Region, auch der Hafenstadt Bandar Abbas. Dort befinden sich ja die Ölraffinerien des Landes, die größten. Aus der Hauptstadt Teheran hören wir von verschiedenen Kontakten, von Augenzeugen, dass die Luftabwehr wieder sehr aktiv war, dass sich mittlerweile lange Schlangen gebildet haben an den Tankstellen. Viele Menschen in Teheran haben panische Angst. Versuchen viele Menschen auch, die Stadt zu verlassen, denn in Teheran gibt es keine Bunker, keine Shelter, keine Schutzmöglichkeit für die Menschen. Also die Sorge im Land ist sehr groß.
In den USA läuft eine Großfahndung nach den mutmaßlichen Attentaten auf Politiker der Demokraten im Bundesstaat Minnesota. Ein Mann hatte in einem Vorort von Minneapolis die Abgeordnete Hortman und ihren Mann erschossen. Kurz zuvor wurden in der Nähe auch ein demokratischer Senator und seine Ehefrau schwer verletzt. Der Angreifer hatte sich als Polizist verkleidet. Im Auto des Mannes wurde eine Liste mit weiteren Politikern und Beamten gefunden. In den USA haben Hunderttausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Nach Angaben der Veranstalter fanden die Demonstrationen in hunderten Städten statt. Aus der Nachrichtenredaktion Jan Busche.
Auch Prominente waren unter den Teilnehmern, zum Beispiel zahlreiche Schauspieler. Die Demonstranten warfen Trump eine autoritäre Präsidentschaft im Stile eines Königs vor. Die Proteste standen deshalb unter dem Motto »No Kings, keine Könige«. Die Veranstalter sagen, dass landesweit mehr als 5 Millionen Menschen auf der Straße waren. Gleichzeitig gab es in Washington eine große Militärparade, die sich der Präsident gewünscht hatte. Tausende Soldaten, 50 Hubschrauber und 150 Panzer nahmen daran teil. Anlass war der 250. Gründungstag des US-Heers.
Heute findet rund um das Reichstagsgebäude in Berlin der erste nationale Veteranentag statt. Aktive und ehemalige Soldaten sollen für ihren Dienst gewürdigt werden. Schirmherrin des Ehrentages ist Bundestagspräsidentin Klöckner. Der Bundestag hat die Einrichtung des Veteranentags vor gut einem Jahr beschlossen. Der Tag soll laut Bundesregierung das Band zwischen Bundeswehr und Gesellschaft stärken. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber kräftige Schauer und Gewitter. Nur ganz im Osten bleibt es sonnig. 23 bis 26, im Osten und Südosten bis 32 Grad. Am Montag Sonne und Wolken, kaum Schauer, 21 bis 24 und am Dienstag oft sonnig bei 23 bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A1 Bremen-Osnabrück ist zwischen Kloppenburg und Vechta wegen Brückenarbeiten bis Montag circa 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Die A5 Basel Richtung Karlsruhe ist zwischen Weil am Rhein-Hüningen und Dreieck Weil am Rhein nach einem Unfall gesperrt. Autobahn 7 Flensburg Richtung Hannover zwischen Hamburg-Stellingen und Heimfeld wegen Bauarbeiten Sperrung bis Montag circa 5 Uhr früh. Die Umleitung führt ab Neumünster Süd über die B205, die A21 und die A1 zum Horster Dreieck. Dann die A36 Fienenburg Richtung Bernburg zwischen Heum-Nachterstedt und Aschersleben-West, Sperrung nach einem Unfall. Die A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Bottrop Süd und Kreuz Essen Nord wegen Brückenarbeiten bis Montag 5 Uhr gesperrt. Die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten immer noch gesperrt. Die Sperrung wird in diesen Minuten aufgehoben. Immer noch ist für sie aber eine Umleitung eingerichtet. Berlin, die A100 und A113 sind bis Montag früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Grund sind auch hier Bauarbeiten. Die A650 Bad Dürkheim Richtung Ludwigshafen ist zwischen Ruchheim und Oggersheimer Kreuz wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Und die B207 Lübeck Richtung Bergedorf ist zwischen Schwarzenbeek und Brunstorf nach einem Unfall gesperrt. Das war's vom Verkehr. Kommen Sie gut in den Sonntag.
Die ARD Infonacht.
Mit Philipp Kaver, guten Morgen. Heute findet in Deutschland zum ersten Mal der Nationale Veteranentag statt. Gerade ist es schon angeklungen in den Nachrichten. Ein Tag, an dem all jene geehrt werden sollen, die Deutschland und seine Bürger schützen oder geschützt haben. Auch jene, die im Einsatz für die Bundeswehr verletzt worden oder gestorben sind. Immer Mitte Juni soll das künftig geschehen. So hat es der Bundestag beschlossen. Aber ist das nötig oder schon längst überfällig? Das wollte Juliane Neubauer wissen und hat darüber mit Politikern, Soldaten und Mitgliedern des Vereins Veteranenkultur gesprochen.
Marsch der Wertschätzung haben sie ihre Aktion genannt, sagt Detlef Förster. Der Berufssoldat ist Vorstandsmitglied des Vereins. Es sei eine Ehre, den Marsch in diesem Jahr am ersten Nationalen Tag der Veteranen begehen zu können.
Wir vom Verein Veteranenkultur haben uns mit unseren Mitgliedern gedacht, dass wir halt das gesellschaftlich zusammenbringen und halt aus der Mitte heraus das für die Einsatzfamilie machen, wozu letztendlich die Soldatinnen und Soldaten, Angehörige der Streitkräfte ja auch gehören. Und das war so der Hintergrund. Und somit haben wir 2021 den Marsch der Wertschätzung ins Leben gerufen.
Seitdem seien ein paar tausend Menschen an unterschiedlichen Orten in Deutschland mitgelaufen. In diesem Jahr wird wieder eine Wanderung in Erfurt stattfinden, erklärt Förster. Auch für Rüdiger Erben, innenpolitischer Sprecher der SPD aus der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, wird es Zeit für diesen neuen Ehrentag.
Spätestens mit Abschaffung der Wehrpflicht war das ja eher in der breiten Gesellschaft so eine Diskussion. Naja, die machen das von Berufswegen und das ist denen ja Risiko. Und dann sollen sie mal sehen, wie sie damit zurechtkommen. Und das gehört, glaube ich, wieder in diese Debatte auch in die Mitte der Gesellschaft. Und da ist ein Veteranentag ein guter Anlass dafür.
Auch Paula Pichotta von den Grünen findet den Nationalen Aktionstag sinnvoll.
Ich bin ja auch Ärztin und ich finde es vor allen Dingen wichtig, dass wir jetzt einen Tag haben, wo wir auch die Schattenseiten vom Soldatensein einfach auch mal offen ansprechen können und zum Thema machen können. Also psychische Erkrankungen, Verwundungen, aber auch das Leben nach dem Dienst.
Bei weit über 100 Veranstaltungen in ganz Deutschland soll für diese Themen eine Plattform geschaffen werden. Dass diese auch für eine Heroisierung der Streitkräfte genutzt werden könnte, befürchtet Wulf Gallert, Abgeordneter der Linken im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Dass es darum geht, auch die Bereitschaft bei nachfolgenden Bundeswehrangehörigen oder Jugendlichen überhaupt zu erzeugen, ins Ausland zu gehen und dort militärische Einsätze zu verführen, die eigentlich im Wesentlichen mit unserem Grundgesetz ja auch kaum in Übereinklang zu bringen sind. Und genau vor einer solchen symbolischen Aufladung warnt meine Partei.
Das sieht Tobias Krull, selbst Veteran und Mitglied der CDU-Landesfraktion in Sachsen-Anhalt, ganz anders.
Ich persönlich hätte mir das auch vorstellen können, weitaus früher einen solchen Veteranentag zu begehen, wie es auch in anderen Ländern auch üblich ist. Aber es ist ja nie zu spät, von daher, dass es der Zeitpunkt ist, weil, glaube ich, die Leute merken, welche Bedeutung auch die Bundeswehr für ihr Land hat, für Deutschland.
Berufssoldat Detlef Förster hofft vor allem auf eines.
Uns ist einfach wichtig, dass man die Bürger in Uniform, die dahinter stecken, letztendlich sieht. Klar, sie haben einen speziellen Beruf, aber sie nehmen letztendlich eine Tätigkeit wahr, die gesellschaftlich auch gefordert ist.
Über 1000 Anmeldungen habe es für die Wanderung am kommenden Sonntag schon gegeben, freut sich Förster.
Juliane Neubauer über den heutigen ersten Nationalen Veteranentag.
Das Interview.
Die Grenzregionen profitieren sehr von Europa, da sagt der italienische Politiker Arno Kompatscha. Er ist der Landeshauptmann, also der Regierungschef von Südtirol. Für ihn ist Europa nicht nur ein Friedens-, sondern auch ein Wohlstandsprojekt. In seiner Heimat Südtirol spielen Autonomie und regionale Selbstverwaltung eine große Rolle und das könnte für ganz Europa eine gute Lösung sein, meint Kompatscha. Darüber hat Judith Schulte-Loh vom WDR mit ihm gesprochen und als erstes gefragt, welche Bedeutung Europa für Südtirol hat.
Nun, gemeinhin sagt man ja, Europa verdanken wir 80 Jahre Frieden, Sicherheit und Wohlstand. Und das ist ja auch richtig und gilt wohl für ganz Europa. Aber für Südtirol ist das noch wesentlich mehr. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Südtirol zu Italien geschlagen, obwohl mehrheitlich deutschsprachig. Und es gab immer den Wunsch, auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch die Grenze noch einmal zu verschieben. Darauf konnte man sich nicht einigen. Es gab dann diesen Kompromiss dieser weitreichenden Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnis und besondere Schutzmaßnahmen für die deutschsprachige und die ladinischsprachige Minderheit. Aber ganz glücklich war man damit natürlich nicht. Und da war Europa von Anbeginn mit dem europäischen Einigungsprozess eine Perspektive, nämlich das Überwinden der Grenzen, dass es letztlich nicht mehr so wichtig sein würde, zu welchem Nationalstaat man eigentlich gehört, weil man sich als Europäer fühlen konnte, aber auch als Europäer sich bewegen konnte und als solcher leben.
Ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, wir selber sind ein kleines Europa in Europa?
Da meine ich noch etwas mehr. Wir haben ja eine mehrsprachige Bevölkerung hier. Das sind die Deutschsprachigen, die die überwiegende Mehrheit darstellen, auch die weitere autochthone Gruppe, die Ladiner, aber natürlich auch die Italiener. Die sind natürlich schon immer da gewesen. Tirol, Gesamttirol war immer dreisprachig. In Südtirol waren es relativ wenige. Während der 20 Jahre dauernden faschistischen Herrschaft und auch danach gab es aber großen Zuzug, auch im Zuge des bewusst gesteuerten Italienisierungsprozesses. Südtirols. Aber das sind jetzt natürlich Bürger, die in der dritten, vierten Generation hier leben, die sich auch als Südtirolerinnen und Südtiroler italienischer Sprache empfinden. Und somit haben wir hier doch ein Zusammentreffen von verschiedenen Sprachen, Kulturen. Und in diesem Sinne sind wir vielleicht auch ein kleines Europa in Europa mit dem Ziel eben, vereint in dieser Vielfalt zu sein, die Vielfalt zu bewahren. Mhm. Nicht ein Melting Pot am Ende, wo man alles vermischt, sondern durchaus die Kulturen weiter auch tragen und pflegen, aber eben den Mehrwert aus der Vielfalt schöpfen.
Wird die Vielfalt bei Ihnen in Südtirol gut gelebt?
Größtenteils ja. Wir sind nicht dort, wo wir sein wollten. Ja, das ist ja unser Slogan, auch der europäische, United in Diversity. Aber es gibt dann schon Unterschiede, weil der ländliche Raum überwiegend deutschsprachig ist, der urbane Raum dann überwiegend italienischsprachig. Es gibt dann schon auch mitunter getrennte Lebenswelten. Die werden immer mehr überwunden in den Sportvereinen, auch in kulturellen Tätigkeiten. Aber ja, es ist noch nicht ganz das. Es kann durchaus noch ein Mehr und ein Miteinander geben. Die Idee wäre ja, wir nehmen das Beste aus beiden Kulturen, Knödel und Spaghetti quasi, pünktlich, präzise, ordentlich, strebsam, wie es der deutschsprachigen Kultur entspricht und vielleicht kreativ, spontan, lebenslustig, wie es italienisch ist. Manchmal nehmen wir es vielleicht genau umgekehrt. Wir sind dann pünktlich wie die Italiener und kreativ und spontan vielleicht wie die Nördlichen.
Das hört sich doch schon gut an. Der Weg ist ja schon beschritten. Wenn wir jetzt gucken, inwiefern Südtirol ein Vorbild wirklich für tatsächlich Europa sein kann. Also inwiefern kann die Autonomie, also die regionale Selbstverwaltung, die Sie ja auch haben, eine gute Lösung für dieses Europa insgesamt sein?
Ja, es ist ja die Frage dessen, was soll Europa sein? Ja, ein United States, also eine Vereinigte Staaten von Europa oder ein Europa der Regionen, das war ein Slogan vor allem in den 90er Jahren. Wir glauben, Südtirol könnte ein Beleg dafür sein, dass das nicht eine überholte Idee ist, sondern die funktionieren kann. Die Staaten sind ja meistens zu klein für die wirklich großen Herausforderungen, für die weltpolitischen, das erleben wir ja gerade jetzt. Da ist Europa gemeinsam mitunter nicht stark genug. Die Staaten sind also zu klein dafür und sind zu groß wiederum aber für die täglichen Herausforderungen, wo es mehr Nähe unmittelbar zu den Problemfeldern braucht. Und deshalb ist die Idee jener von Regionen, die selbstverwaltet auch dann im Rahmen eines großen Ganzen agieren. Das macht Südtirol innerhalb Italiens. Wir haben eine weitreichende Selbstverwaltung, sind letztlich aber ein Mehrwert für das Gesamtsystem, weil sich hier die Bevölkerung noch viel stärker mit der öffentlichen Verwaltung, mit der öffentlichen Sache identifiziert. kompliziert, weil die Unmittelbarkeit gegeben ist. Und das funktioniert ja auch gut. Wir waren eine arme Region. Dank dieser Autonomie sind wir jetzt Nettozahler in Italien. Also es hat sich gut entwickelt. Und Europa könnte insgesamt so aussehen, dass nationalstaatliche mehr überwinden, ein Europa der Regionen sein. Und Südtirol könnte hier eine Vorreiterrolle einnehmen, auch im ganz Kleinen.
Sie sagen gerade, dass Sie in Südtirol auch natürlich profitiert haben von wirtschaftlicher Unterstützung. Wie war das in den letzten Jahrzehnten? Wie wurden Sie von der EU unterstützt?
Wir haben vor allem einmal davon profitiert, von diesen Grundfreiheiten in europäischen. Ja, es wird ja sehr oft über die Brüsseler Bürokratie geschumpft und gesagt, ja, das hemmt uns. Die Alternative wären diese einzelnen Staaten mit Zöllen, mit Handelsstreitigkeiten. Und das hatten wir ja. Und mit der Grenzöffnung, mit Schengen, ist bei uns natürlich auch was passiert. Der Tourismus ist erfolgreicher geworden, aber auch unsere Industrie, unser Export, der Handel, der Wein, die Äpfel, die Dinge, die wir verkaufen können, das alles verdanken wir der europäischen Einigung und natürlich dieser europäischen Freiheit, der Niederlassungsfreiheit, der Handelsfreiheit. Das wird sehr oft vergessen in der Debatte. Südtirol hat in erster Linie davon profitiert. Natürlich gibt es auch europäisch finanzierte Projekte hier im Rahmen der Strukturfonds, das ist klar. Aber das Wesentliche ist, was Europa als Idee grundsätzlich leistet, nämlich, dass die Grenzen überwunden werden. Und das hat Wohlstand gebracht. In Südtirol kann man das wirklich messen. Das ist einhergegangen mit der europäischen Einigung, ist bei uns auch das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf gestiegen.
Ja, heute werden ja 40 Jahre Schengen-Abkommen gefeiert. Und trotzdem erleben wir gerade aktuell massive Einschränkungen, was die Grenzen angeht, auch aufgrund der Migrationspolitik, der deutschen Politik, die umgesetzt wurde. Wie sehen Sie das?
Ich halte das für schade, dass es diesen Reflex immer wieder gibt. Das war auch während der Pandemie so. Das Erste, was den Staaten eingefallen ist, man müsse Grenzkontrollen hochziehen. Das hat das Virus nicht aufgehalten. Und auch, das belegen auch letztlich alle Experten, auch diese Kontrollen an den Binnengrenzen in Europa, also innerstaatlichen Grenzen und zwischenstaatlichen Grenzen in Europa, die bringen herzlich wenig. Das ist wahrscheinlich Opium für das Volk. Das ist beruhigt. Das ist ein Stück weit so quasi Erwartungshaltung, die erfüllt wird. Europa muss auch in der Migrationsfrage gemeinsam und dann vor allem nach außen agieren, auf verschiedenen Politikfeldern und nicht das, was eigentlich Europa ausmacht, aufgeben, die Schengen-Regeln aussetzen und letztlich somit sich selbst schaden.
Das Thema Migration, spielt das in Südtirol bei Ihnen gar keine Rolle?
Doch, absolut. Das ist ein Thema, das auch wahlbeeinflussend wirkt. Auch bei uns gibt es dann rechtspopulistische Parteien, die Ängste der Menschen, die es gibt und die nachvollziehbar sind. Man muss die Sorgen ernst nehmen, aber die sie dann ganz einfach populistisch nützen. Und das haben wir als Thema genauso, wie sie es in Deutschland haben. Aber das Thema, man muss aber halt auch sachlich damit umgehen und nicht irgendwelche Symbolpolitik betreiben. Es geht um den Schutz der Außengrenzen. Es geht aber natürlich auch um die Fragen, wie löse ich insgesamt die Situationen? Das sind geopolitische Herausforderungen. Und es geht um die Frage der Integration tatsächlich stattfindet. Die Kommunen dürfen nicht überfordert werden. Das ist ein legitimes Anliegen. Und illegale Zuwanderung ist illegal. Das heißt, wir müssen das handeln, aber mit Kontrolle an den zwischenstaatlichen Grenzen innerhalb Europas lösen wir das nicht.
Sie haben gerade die schwierigen politischen Entwicklungen angesprochen, die wir ja in Europa sehen. Aber auch bei Ihnen, also Zunahme der rechten, rechtsextremen Parteien, das zeigt sich auch in Südtirol. Ihre Partei, die Volkspartei, regiert nun mit einem Bündnis, zu dem auch erstmals die postfaschistische Fratella d'Italia angehört. Was heißt das für Sie?
Ja, das ist für uns eine schwierige Entscheidung gewesen, aber wir haben ja richtigerweise in unserer Landesverfassung im Autonomiestatut festgeschrieben, dass alle Sprachgruppen in der Regierung vertreten sein müssen. Die italienische Sprachgruppe hat in unserem 35-köpfigen Landesparlament insgesamt 5 Vertreter, 3 davon Vertreter dieser Rechtsparteien, 1 Vertreter der Mitte und nur 1 Vertreter der Linken. Es war rein zahlenmäßig notwendig, dieses Bündnis, dieses Zweckbündnis einzugehen. Wir haben dann in die Regierungsvereinbarung einen klaren Wertkatalog hineingeschrieben, also wirklich einer liberalen, offenen, pluralistischen Gesellschaft, einer nicht diskriminierenden Haltung. Das war für uns Voraussetzung und regieren jetzt mit diesen Rechtsparteien.
Ja, zumal aber schwierig ist, die Partei von Giorgia Meloni also ist ja ausgesprochen europaskeptisch und Sie ein überzeugter Europäer. Wie geht das für Sie zusammen?
Das hat mich viel Schlaf gekostet. Das ist für mich auch eine schwierige Gratwanderung gewesen von Anfang an. Ich muss sagen und darf sagen, dass Meloni sich am Ende doch wesentlich pragmatischer verhalten hat, als man ursprünglich befürchten musste. Sie spricht sehr oft von wir in Europa. Wir müssen in Europa das besser gestalten. Sie hat eine eindeutige Positionierung an der Seite der Ukraine. Das war bei dieser Regierung nicht von vornherein klar, dass das so sein würde. Minister Salvini ist ja noch vor nicht allzu langer Zeit mit einem Putin-T-Shirt fotografiert worden. Es gibt eine klare Anbindung an die NATO. Es gibt ein gemeinsames Agieren. Man trifft sich häufig mit Ursula von der Leyen. Also es ist am Ende nicht diese europafeindliche Politik geworden. Und das freut mich natürlich. Denn, wie Sie gesagt haben, wir, nicht nur ich persönlich, denn in Südtirol, wir sind die allermeisten überzeugt von der europäischen Idee. Das hat eben die Ursache in unserer Geschichte.
Sagt Arno Kompatscher, der Landeshauptmann von Südtirol. In der Reihe denk ich an Europa. Fünf Uhr 50 ist es, 10 vor 6. Kultur. Längst nicht mehr nur Klassik, sondern einfach gute Musik. Das will das Schleswig-Holstein Musikfestival bieten. Und zum Vorabauftakt hat es einen Weltstar nach Kiel Open Air eingeladen. Sting, der britische Sänger, hat gestern Abend auf seiner Tournee in der nördlichsten Landeshauptstadt Halt gemacht. Bei bestem Wetter wartete das Publikum vor dem Nordmannsport schon viele Stunden vor dem Konzert. Ob sich das gelohnt hat, weiß Doreen Pelz.
Mit dieser Begrüßung hat The Englishman das Kieler Publikum schnell erobert. Oder zumindest einen Großteil der 20.000 Fans. Auch all diejenigen, die es sich vorm Nordmann-Sportfeld mit ihren Campingstühlen bequem gemacht haben.
Er ist ja auch so ein bisschen Norddeutscher. Er sagt Moin, er sagt Tschüss, er sagt irgendwas.
Nach dem Klassiker Message in a Bottle der Band Police spielt Sting einen seiner neuesten Songs, I Wrote Your Name. Und damit verliert er ein bisschen das eher zurückhaltende norddeutsche Publikum. Auch wenn der 73 Jahre alte Musiker Live-Gitarre spielt und singt, nur bei den alten Hits kam erst einmal richtig Stimmung auf. Vor allem im hinteren Bereich des Konzertgeländes schwappte die gute Stimmung in den ersten 45 Minuten nicht wirklich über. Mit dem Englishman in New York und den Fields of Gold hat sich Sting aber doch in die Herzen aller gespielt.
Ich mag sozusagen seine Arrangements und da ich selber Schlagzeuger bin, weiß ich, dass da die Besten gespielt haben und das hat mich immer fasziniert, seine Rhythmen.
Die Mühe, die er dabei hatte, sah man ihm ein bisschen an. 17 Grammys hat er in seiner Karriere für seine Musik bekommen. Mit dem Lied Roxanne ist Sting zusammen mit Police in der Grammy Hall of Fame eingetragen. Auch deshalb konnte der Konzertabend nicht zu Ende gehen ohne dieses Lied und das Publikum. Roxanne, Roxanne, oh. Roxanne, Roxanne. Also, alle 20.000 Besucherinnen und Besucher waren dann doch sehr versöhnlich mit ihrem Englishman in Kiel.
Es war wahnsinnig schön. Ich habe da so lange drauf gewartet. Also es war ein fantastischer Abend.
Ich war mit meinem Vater das erste Mal und habe Sting gehört, als ich 12 war oder 13. Jetzt bin ich mit der Tochter da und der spielt immer noch die gleichen Songs und das ist doch cool. Außerdem war es eine super Stimme.
Es ist das dritte Mal, dass ich ihn gesehen habe und trifft die Töne, kann immer noch Gitarre spielen. Bombe.
Ein gelungener Open-Air-Auftakt des Schleswig-Holstein-Musikfestivals auf dem Nordmann-Sportfeld in Kiel, wo es heute am Sonntag mit den Fantastischen Vier weitergeht. Und in 2 Wochen kommt dann Herbert Grönemeyer. zum Dirigieren nach Neumünster.
Der Stichtag. Das Markenzeichen von Harry Rowohlt war sein Rauschebart und seine Stimme. Denn als Vorleser machte er sich nicht nur in der Literaturszene einen Namen, er hat auch selbst Bücher geschrieben und als Schauspieler vor der Kamera gestanden. Heute, vor 10 Jahren, ist Harry Rowohlt gestorben. Dirk Böhling erinnert an ihn.
Manchmal muss man alles verlieren, damit einen alle kennen. Bei Harry Rowohlt war es so, im Fernsehen jedenfalls. 1995 boten ihm die Macher der ARD Lindenstraße die Rolle eines Obdachlosen an. Er nannte es Penner und sich Harry.
Stinkig.
Gott, nochmal Harry, wann kam der Punkt, dass Sie sich für ein Leben auf der Straße entschlossen haben?
Das ist eine lange Geschichte.
Harry wird 1945 während der letzten Kriegswochen in einem Hamburger Luftschutzkeller geboren. Da heißt er noch Rupp mit Nachnamen. Erst als seine Mutter 12 Jahre später seinen leiblichen Vater, den Verleger Ernst Rowohlt, heiratet, bekommt auch er den Familiennamen. Sein erstes Buch, aus dem ihm seine Mutter vorliest, handelt von einem gelben Bären. Und um sich der mütterlichen Betonung zu entziehen, so hat er es jedenfalls erzählt, entschließt er sich, lesen zu lernen.
Puh, der Bär. Geschichten über einen Bären. Von sehr geringem Verstand.
Das Buch wird ihn sein Leben lang begleiten. Aber das weiß der kleine Harry noch nicht. Der macht erstmal Abitur und arbeitet als Werbetexter. Verleger will er nicht werden und versucht sich stattdessen als Übersetzer. Gute Idee. Gleich seine erste Übersetzung, ein als unübersetzbar geltendes englisches Kinderbuch, wird ein großer Erfolg. Apropos Kinderbuch. Ja, auch seinem Lieblingsstoff nimmt er sich an und verhilft ihm zu neuem Ruhm. Auch weil er sein zweites großes Talent entdeckt, das Vorlesen.
Peng! So lag Ferkel da und fragte sich, was passiert war. Erst dachte es, die ganze Welt sei in die Luft geflogen. Dann dachte es, dass vielleicht nur der Teil mit dem Wald in die Luft geflogen war. Und dann dachte es, dass vielleicht nur es selbst in die Luft geflogen war.
Harry Rowohlt wird zu einem der besten und beliebtesten Vorleser. Wie nannte es der Kritiker Rolf Michaelis einmal?
Der dröhnende Bass hinter einem Urwald aus Barth. Ein ganzes Stimmorchester kam da hervor.
Mehr als 150 Übersetzungen gibt es von Harry Rowohlt. Er nimmt sich immer wieder die eine oder andere Freiheit heraus. Rowohlt-Deutsch nennen das seine Fans, um den Stoff, sagen wir mal, für die deutsche Leserschaft zu optimieren. Das Zeichnerduo Haug und Bauer kommentierte das einmal mit einem Cartoon, in dem der Kunde einer Buchhandlung sagt:
Das Buch musst du in der Übersetzung von Harry Rowohlt lesen. Im Original geht er viel verloren.
Doch Harry Rowohlt schreibt auch selber Bücher und Kolumnen. Er macht Hörbücher und Lesungen unter dem Titel Schausaufen mit Betonung.
Und weil ich das Gesamtwerk von Flann O'Brien übersetzt habe, es gibt ja die irische Faustregel, betrunken ist man, wenn man nicht mehr ohne fremde Hilfe auf dem Rücken liegen kann. Und da war ich so gerührt und bestürzt, dass da echte Menschen hingegangen sind, die Eintritt bezahlt haben, dass ich einfach nicht mehr aufgehört habe zu lesen und alle maulten, wenn ich irgendwann mal wieder weg wollte.
5 Stunden konnte so ein Abend schon mal dauern. Umgerechnet eine Flasche Whisky oder 2 Flaschen Wein auf der Bühne. Harry Rowohlt, von dem Literaturkritiker Dennis Scheck einmal sagte, er sei einer der geistreichsten Erscheinungen unseres literarischen Lebens, einer der großen Bären und Bärentreiber, wurde 70 Jahre alt. Er starb heute vor 10 Jahren dort, wo er geboren worden war. In Hamburg.
Dankeschön. Tschüss.
Das war der Stichtag von Dirk Böhling. Und soweit die ARD Infonacht mit Philipp Kabeer. Es ist Sonntag, der 15. Juni. Gleich folgen die Nachrichten. Es wird 5 Uhr und 58 Minuten. We'll be right back.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Hellersdorf und Marzahn liegt ein totes Tier auf der rechten und der mittleren Spur. Vorsicht auf der A12 Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Frankfurt-West und Frankfurt-Mitte läuft eine Person auf der Standspur. Stadtverkehr Berlin-Johannisthal-Stubenrauchstraße. In Höhe Sterndamm sind die Ampeln außer Betrieb. Ebenfalls sind die Ampeln ausgefallen an der Kreuzung in Zehlendorf-Dahlemer Weg, Ecke Seehofstraße. Die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße voll gesperrt. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße voll gesperrt. Tiergarten auf dem Lützow-Ufer ist zwischen Lützow-Platz und Gentiner Straße an einer Baustelle bis Mitte August nur eine Spur frei. Allen unterwegs eine gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. Der Iran und Israel haben sich in der Nacht weiter gegenseitig angegriffen. Im Norden Israels schlugen Raketen ein. Laut Rettungsdiensten wurden mindestens 7 Menschen getötet und mehr als 140 verletzt. Auch aus Tel Aviv und Jerusalem gibt es Berichte über getroffene Gebäude. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran werden erstmals Attacken auf Öl- und Gasanlagen gemeldet. Außerdem soll das Verteidigungsministerium bombardiert worden sein. Bundesaußenminister Wadephul setzt sich im Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter für eine Deeskalation ein. Im Rahmen seiner Nahostreise fliegt der CDU-Politiker heute in den Oman weiter. Aus Doha Christina Nagel.
Schon ein Fehlschlag könnte einen Flächenbrand auslösen und das, sagt Außenminister Wadephul nach seinen Gesprächen in Saudi-Arabien und Katar, wolle niemand in der Region. Es geht darum, dass jeder seine Kontakte nutzt, um Druck zu machen auf den Iran und auf Israel, um die Gewalt zu stoppen. Noch aber scheint eine diplomatische Lösung in weiter Ferne. Wie es weitergehen könnte, auch das ein Thema, das Wadephul heute ansprechen dürfte.
In Deutschland wird heute der erste bundesweite Veteranentag gefeiert. Dabei werden aktive und frühere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr für ihren Dienst geehrt. Die zentrale Veranstaltung findet in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. Der Bundestag hatte den Nationalen Veteranentag vor gut einem Jahr beschlossen. In den USA haben Hunderttausende Menschen gegen die Politik von Präsident Trump protestiert. Nach Angaben der Veranstalter gab es Demonstrationen in mehr als 2100 Städten. Sie sprechen sogar von mehr als 5 Millionen Teilnehmern. Aus Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Die Demonstrationen im Großraum Los Angeles und in Südkalifornien verliefen weitgehend friedlich. Videos aus zahlreichen Städten zeigen Menschen, die zu Musik und Sprechchören tanzen. In Huntington Beach, einer Hochburg der Republikaner, gingen allerdings auch Unterstützer von Donald Trump auf die Straße. Im Stadtzentrum von Los Angeles ordnete die Polizei am späten Nachmittag die Auflösung der Versammlung an. Laut Polizei griffen Gewalttäter Soldaten und Beamte mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen an.
Nach den tödlichen Schüssen im US-Bundesstaat Minnesota läuft die Großfahndung nach dem Täter. In seinem Auto wurde eine Liste mit rund 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden.